Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wer die Yacht regelmäßig liest, kennt den Yacht-Test. Die Redaktion testet dabei ein Boot auf Herz und Nieren. Aber wie läuft der Test genau ab? Wer garantiert die Unabhängigkeit? Und woher wissen die Redakteure überhaupt, was gut ist und was schlecht ist? Und kann man über Geschmack streiten? All diese Fragen stellen wir in dieser Folge Michael Goth, Yachtredakteur, Segelnerd und eine Instanz auf dem Wasser und am Schreibtisch. Michael, herzlich willkommen erstmal zum Yacht-Podcast.
Ja, vielen Dank, Tim. Ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf und euch ein bisschen was erzählen kann über die Art und Weise, wie wir Boote testen und wie das alles abläuft.
Genau, also meine erste Frage, haben die Werften Angst vor dir?
Das hoffe ich nicht. es gäbe auch keinen Grund dafür. Wir wollen ja Boote aus einer neutralen Position testen und natürlich finden wir auch Sachen, die vielleicht nicht so gut sind. In der Regel wissen das die Werften auch und wir nähern uns da auch im Gespräch regelmäßig an.
Jetzt leben wir in Europa auf einem Kontinent, wo fast alle Boote gefühlt in Frankreich produziert werden. Das stimmt natürlich nicht, aber wahnsinnig viele. Das heißt, du hast ganz viel mit den Franzosen zu tun und ich lebe ja auch viel in Frankreich und frage mich immer, also ich spreche zum Glück Französisch, wie ist es mit dir und wie kommst du mit den Franzosen klar?
Ich komme mit den Franzosen sehr gut klar und natürlich, wir haben viel in Frankreich zu tun. Speziell natürlich mit den großen Marken, mit den Marktleadern, Beneteau, Jeannot, Dufour gehört auch dazu. Aber wir sind ja auch in Deutschland unterwegs bei Bavaria und bei Hanse und bei vielen anderen Marken in Skandinavien, in Italien natürlich auch. Auch da gibt's große Werften, die viel produzieren und in Österreich, eigentlich in ganz Europa.
Und sprechen die alle Englisch?
In der Regel spricht man Englisch. Jetzt im Testverlauf mit allen Beteiligten. Ich habe so einen kleinen, bescheidenen Sprachschatz Französisch, weil ich Schweizer bin und ich habe das in der Schule gelernt. Und da komme ich mehr oder weniger über Runden, aber Englisch geht natürlich besser.
Ja, ja. Wie kommt es, dass du als Schweizer so gut Hochdeutsch sprichst?
20 Jahre bei der Yacht arbeiten.
Das reicht dann schon, ne?
Naja, es sind natürlich immer noch viele Helvetismen da, aber im Großen und Ganzen komme ich ganz gut zurecht.
Okay, wir stürzen mal rein in so einen Test. Beschreib uns erstmal überhaupt den Weg dahin bis zum Test. Es ist ja nicht so, dass du einfach irgendwo hinfährst und dann auf ein Boot steigst.
Das ist richtig. Also der Weg dahin, bis wir dann letztendlich auf das Boot steigen können, ist ein langer Weg. Das beginnt eigentlich, dass wir Kenntnis bekommen über ein Neubauprojekt. Mhm. Da sind wir natürlich stets mit den Werften und mit den Werftvertretern in Kontakt. Man trifft sich ja immer bei, sei es bei Tests oder sei es auf den Messen oder bei sonst irgendwelchen Begebenheiten. Und wir informieren uns, was neu ist oder was neu sein kann und an welchen Projekten gearbeitet werden kann. Dann ist es meist so, dass wir das Boot erstmal bei uns im Heft vorstellen, natürlich auch online. Wir haben ja einen starken Online-Part bei yacht.de, wo wir eben Neubauprojekte ein bisschen ausführlicher vorstellen können. Und dann versuchen wir, an diesem Projekt dran zu bleiben. Wir fragen immer wieder nach bei den Werften. Wie weit seid ihr? Wie ist der Baufortschritt? Wann denkt ihr, dass das Boot fertig sein wird? Und wann denkt ihr, dass wir da drauf kommen können für einen Test? Und so ergibt sich das. Also wir pflegen hier auch lange Listen von neuen Booten, die wir testen wollen. Und das arbeiten wir regelmäßig wieder ab und fragen da auch nach, wie der Stand der Dinge ist.
Jetzt fragt man sich als Leser wie ich, wenn du die Werften alle so gut kennst und irgendwann ist man ja gerade auf dem Wasser, ist man ja sofort per Du und befreundet und so. Fällt es dir dann als Tester nicht schwer, wenn so eine Yacht so wirklich teilweise Dinge hat, die nicht gut sind, das klar zu benennen?
Nein, das fällt mir nicht schwer. Das ist ja ein gewichtiger Teil des Jobs. Das ist ein großer Teil der Aufgabe. Wir wollen ja auch kritisch sein und Dinge benennen, die nicht gut sind. Wir machen das aber nicht unter dem Deckel von der Redaktion, sondern wir besprechen die Sachen auch mit den Werften ganz oft. Und teilweise, gerade bei Bootstests, ist es dann so, dass wir Dinge erfahren, die uns zunächst etwas merkwürdig erscheinen vielleicht oder unstimmig.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, schwierig jetzt, aber wenn Dinge, die einem auffallen auf einem Boot, wo man sagt, nee, das geht eigentlich gar nicht. Und dann bespricht man das mit den Werftleuten und sagt, du hör mal, wir haben das hier gesehen, warum macht ihr das so? Und dafür gibt's dann in vielen Fällen auch einen Grund und eine Erklärung von Seiten der Werften. Und deswegen können wir das auch benennen, aber ganz oft benennen wir dann auch die Gründe dafür.
Kam es schon mal vor, dass du etwas kritisiert hast in der Yacht, wo dann nachher die Werft gesagt hat, Mensch, die haben recht, das ändern wir nochmal?
Das hat es tatsächlich schon gegeben, ja. Das sind aber oftmals Sachen, welche die Werftvertreter oder die Produzenten bereits wissen. Also ich meine, die Entwicklung von einem Boot, das ist ja ein großer, langer Prozess.
Ja.
Und die Leute, die da involviert sind, die sind ja ihrerseits Profis und denen muss man nicht vormachen. Also die wissen auch, wo die Probleme sind und wo die Probleme sein können. Und das wird dann im Nachgang auch wieder verbessert. Es hat es natürlich auch schon gegeben, dass wir Sachen benannt haben, wo die Werft gesagt hat, Mensch, das stimmt ja. Die haben ja recht. Und wir versuchen da mal eine andere Lösung zu finden. Das hat es auch schon gegeben, ja.
Und kam es auch schon mal vor, dass die in der Entwicklung dich als absoluter Experte, dich zum Beispiel fragen, sag mal, wie würdest du das machen?
Nein. Ich hatte ein oder zwei Fälle, wo das tatsächlich geschehen ist. Aber das war für Boote, wo das mehr auf einer freundschaftlichen Basis dann geschehen ist, wo man jetzt nicht den Redakteur der Yacht anspricht und sagt, wie würdest du das machen, sondern einfach, wo das eben Bekanntschaften sind, die sich dann entsprechend informieren. Aber sonst, nein, das findet so nicht statt.
Bevor wir gleich zur Durchführung eines solchen Tests kommen und das mal näher beschreiben, würde ich gerne von dir wissen, wie bist du Segler geworden? Was war dein Weg als Schweizer? Sage ich als Kieler Jung.
Auch in der Schweiz wird gesegelt.
Weiß.
Ja. Also ich bin früh dazu gekommen als Kind. Mein Vater hatte eine Segeljacht und da bin ich natürlich immer mit viel Begeisterung mitgefahren. Und ich kam da schon als ganz kleiner Bub, kam ich da drauf und ich hatte große Freude an der Seglerei. Ich habe mich da schnell rein gesteigert sozusagen, dieses ganze Thema. Ich kannte alle Boote auf dem See, ich wusste ich kannte die Marken, ich kannte die Typen, ich konnte die benennen, ich konnte auch die ganzen Segelzeichen, also die Markenzeichen in den Segeln konnte ich alle deuten. Ich wusste, welches Boot von wem ist. Da habe ich mich schon früh ein bisschen vorgelernt.
Welcher See war das?
Am Bodensee.
Ah, okay. Ja, es gibt ja viele Seen in der Schweiz.
Ja.
Und man muss ja auch sagen, wenn man sich den Medaillenspiegel anguckt beim Segeln, da ist die Schweiz ganz oben. Das ist total verrückt, wo man ja denkt, die haben gar kein Meer, aber offensichtlich ist das Segeln auf Seen anspruchsvoller als auf dem Meer.
Es ist auch Segeln, natürlich. Also im Bodensee ist es halt so, dass wir oftmals eben nicht dieselben Bedingungen haben wie am Meer. Wir haben oft wenig Wind, wir haben kein Salzwasser, wir haben wenig Welle, relativ wenig Welle. Aber der Bodensee kann auch sehr gute Bedingungen, teilweise auch sehr ruppige Bedingungen bieten.
Ja, ich kenne den Bodensee auch ganz gut. Von meiner Zeit als Segel-Bundesliga-Reporter. Und da haben wir auch wirklich alles erlebt, also von wirklich schwierigen Bedingungen, die auch echt gefährlich waren, bis zu gar nichts. Und ich glaube, das ist diese weite Range, warum Segler von Seen auch auf dem Meer so gut klarkommen, weil das Meer fast leichter zu segeln ist als ein See.
Das ist schwierig zu sagen. Also ich bin selbst sehr aktiver Regattasegler und ich komme auf den Seen ganz gut zurecht, muss ich sagen. Natürlich, ich habe das auch gelernt. Auf Meer bei viel Wind und hohen Wellen vor allem, das für mich sind die Wellen das Problem, das wird dann ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man sich reinfuchsen.
Ja, auf jeden Fall. Okay, wir kommen jetzt mal zur Durchführung eines Tests. Beschreib uns mal vielleicht an einem konkreten Beispiel, vielleicht an deinem letzten Beispiel, wie sowas abläuft, also von der Anreise bis zum Artikel.
Ja, das beginnt tatsächlich schon mal mit der Anreise und das ist schon irgendwie spannend, gleichermaßen aber auch sehr aufwendig, weil man muss die Reise erstmal planen, dann müssen wir einen Fotografen suchen, der das begleiten kann. Wir fotografieren ja nicht selbst, sondern wir arbeiten stets mit Fotografen, mit Profis zusammen, die das dann richtig gut machen. Dann muss man eben die finden, man muss einen Termin finden, die ganze Reise abklären, dann erstmal dahin kommen. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Und wir versuchen natürlich, wenn wir jetzt nach Westfrankreich reisen zum Beispiel, wo wir viel sind und oft testen, dass wir nicht nur wegen einem Boot dahin fahren, sondern vielleicht eben auch andere Boote da noch kombinieren können. Da können wir natürlich mit den Reisekosten ein bisschen bescheidener fahren, als wenn wir für jedes einzelne Boot separat dann loskommen. Und wir können natürlich auch Zeit sparen.
Mhm. Dann geht ihr an Bord und segelt los. Oder wie läuft's dann?
Ja, im großen und ganzen ja. Wir haben da eine Verabredung mit den Werftleuten, wo das immer ist. Und ich mache das ganz gerne so, dass wir erstmal auf das Boot kommen und uns das Boot erstmal erklären lassen von den Leuten. Da ist meistens in den überwiegenden Fällen ist ein Projektmanager mit dabei oder jemand, der sich eben mit dem Boot ganz gut auskennt. Das erfragen wir auch immer, dass da jemand da ist, der uns Auskunft geben kann. Und dann gehen wir erstmal übers Boot. Wir lassen uns das Boot außen und innen komplett erklären, die Details, alles. Mhm. Und das mache ich auch ganz gerne zusammen mit dem Fotografen, damit der weiß, wo die Details liegen, was er fotografieren muss und dass wir später in der Folge dann individuell arbeiten können. Dann, so sparen wir dann auch Zeit.
Gibt's etwas, wo du sagst, das geht gar nicht, als Beispiel jetzt, oder wo du sagst, also wenn das und das nicht an Bord ist, dann kriegt er schon mal eine schlechtere Note oder so in die Richtung?
Nein, es geht ja im Wesentlichen um das Boot. Es ist schön, wenn das Boot gut ausgestattet ist, wenn es neu ist, das ist auch gut und schön, dann haben wir das Boot so, wie es ab der Werft angeliefert wird. Womit wir Mühe haben und was leider auch oft der Fall ist, ist, wenn das Boot sehr dreckig ist, also schmutzig, und wenn da viele Sachen drauf ist, wenn es ein eigener Boot ist, wo viele Sachen bereits, persönliche Gegenstände bereits drauf sind, dann müssen wir das alles ausräumen, wir müssen selbst reinigen, wir müssen da wieder Sachen einkaufen, damit wir das alles schön putzen können, damit es auch einigermaßen gut aussieht. Das ist dann meistens ein bisschen umständlich und mühsam.
Darf aber eigentlich nicht in die Wertung mit reingeschrieben werden, ne?
Nein, das machen wir auch nicht. Wenn ein Boot schmutzig ist oder eben nicht sauber, dann hat das ja mit dem Boot selbst nichts zu tun. Ja. Wir wollen ja das Boot bewerten, nicht den Zustand des Bootes.
Du hast mir vorhin einfach mal einen Segeltest geschickt, den du vor kurzem geschrieben hast. Das war ein Boot von RM Yachts und das ist so knallgrün. Und ich habe gesagt, oh Gott, was für ein Scheusal. Du hast gesagt, nee, super, so ein bisschen Farbe reinbringen ist gut. Wie weit spielt denn Geschmack bei deinen Tests mit einer Rolle? Weil Geschmack kann man ja im Grunde nicht bewerten.
Das ist richtig. Also das war tatsächlich ein bisschen eine eigenartige Farbe. Ich persönlich mag das ja sehr gut, solche knalligen Farben. Ich finde, ein Boot darf auch ein bisschen knallig sein. Das ist aber eine ganz persönliche Einstellung oder Bewertung. Natürlich habe ich auch Favoriten, was Boote betrifft. Boote, die ich mir vielleicht eher kaufen würde als andere Boote. Diese Vorlieben versuche ich natürlich in einem Bootstest so weit wie möglich komplett auszublenden.
Klar.
Weil es geht ja nicht um mich und meine Vorlieben, sondern es geht um das Boot und der Vorlieben von anderen.
Ist es dir schon mal passiert, dass du Jahre später einen Test von dir gelesen hast, wo du sagen würdest, ah, das würde ich heutzutage anders bewerten, einfach weil sich vielleicht im Segelsport etwas entwickelt hat oder auch in deinen Vorlieben, wo du sagen würdest, ja, das haut eigentlich gar nicht mehr so hin?
Nein, das habe ich jetzt in der Form noch nicht festgestellt, aber wir lesen uns ganz gerne die alten Tests, zum Beispiel von denselben Marken, von Nachfolgemodellen, auf jeden Fall nochmal durch. Und da sieht man dann schon, wie man das vor 5 Jahren zum Beispiel bewertet hat und denkt, ja, jetzt hat sich aber was getan bei den Werften. Also da hatten sie jetzt schon diese Sachen, die wir kritisiert haben, haben sie verbessert oder die Dinge eben anders gemacht.
Wenn ihr dann lossegelt, ja, also Segel raus und gehen wir davon aus, ihr habt halbwegs brauchbare Bedingungen. Wie lange brauchst du, um so ein Boot dann kennenzulernen?
Um das zu beurteilen, spielt natürlich das Wetter eine große Rolle. Insbesondere die Windbedingungen, die Wellenbedingungen und was wir generell einfach da vorfinden, wo wir das Boot dann testen. Ganz oft ist es so, dass wir teilweise verlängern müssen, weil wir an einem Tag zum Beispiel jetzt überhaupt keinen Wind haben oder Kuhsturm und wir können da gar nicht raussegeln. Und dann müssen wir eben improvisieren. Dann müssen wir auch schon mal halt eine Reise verlängern oder irgendwie umbuchen oder irgendwie sowas, damit wir das Boot dann vielleicht am Folgetag nochmal bei anständigen Bedingungen nochmal richtig segeln können. Mhm. Davon hängt natürlich auch ab, wie viel Zeit wir letztendlich dann wirklich auf dem Boot segelnderweise verbringen, wenn die Bedingungen ausgezeichnet sind. Wenn wir Wind haben, wir haben schönes Wetter, wir haben gute Bedingungen für das Fotoshooting und wir haben angenehme Wellen zum Beispiel, dann ist ja der Segelpart, also das eigentliche Segeln ist zeitlich übersichtlich. Ich würde mal sagen, dann sind wir vielleicht 4 oder 5 Stunden auf dem Wasser und dann haben wir das alles auch wirklich durchgecheckt.
Mhm. Kommt es manchmal vor, dass wenn Werften ein ganz neues Boot rausbringen, die müssen natürlich auch was Neues zeigen und auch mutig sein, dass du schon mal gesagt hast, mein Gott, das Boot, das funktioniert überhaupt nicht. Kommt das auch manchmal vor?
Ja, natürlich. Das hat es früher vielleicht mehr gegeben als heutzutage. Ich sage jetzt mal, als ich begonnen habe, bei der Yacht zu arbeiten, vor knapp 20 Jahren, da hat es schon mal gegeben, dass wir auf Boote kamen, wo man sagen musste, nein, das funktioniert in der Form nicht gut. Mhm. Heutzutage hat sich das vielleicht ein bisschen geändert, weil da sind die Konstrukteure auch dank computerunterstützter Mitteln halt so weit, dass sie ein Boot entwerfen können, was schon mal von Grund auf eigentlich gut segeln sollte.
Und bist du manchmal am Steuer eines Boots, wo du sagst, mein Gott, das ist ja, das ist es, das ist perfekt. Also besser kann es nicht werden. Wir haben quasi etwas ausgereizt. Wir sind jetzt am absoluten Optimum und Maximum angekommen.
Es gibt die Boote, wo man sagen kann, die kommen nahe an das Perfekte ran, weil sie einfach sehr gut sind von der Machart her, weil das Konzept rund und stimmig ist, weil die Performance vielleicht überragend ist und das alles in Kombination gibt das wirklich nahezu perfekte Boot. Ja, das gibt es. Es gibt aber auch das Umgekehrte, also Boote, wo man dann sagen muss, okay, da gibt's noch Nachholbedarf in dieser Richtung oder da, je nachdem. Das kann natürlich auch in Themen wie Qualitäten reinlaufen oder eben generelle Konzepte.
Mhm. Ich bin vor 20 Jahren, mittlerweile 22 Jahren, nach Tahiti gesegelt von Sable d'Olon mit einer nagelneuen Ozeanis. Und das war eine 42-Fuß-Yacht. Und das war damals ein relativ großes Boot, muss man sagen.
Schön.
Das Neueste ist eigentlich jedes Jahr, es wird größer. Empfindest du das auch so?
Nein, das große Boot hat es immer gegeben und das kleine Boot hat es auch immer gegeben und es wird es auch immer geben. Mhm. Natürlich, das ist auch einfach aufgrund der Nachfrage so gegeben. Vielleicht verlagern sich die Schwerpunkte ein bisschen. Das ist gut möglich, dass Leute mehr große Boote wollen und das auch nachfragen und dass die Werften darauf eben auch reagieren können. Mhm. Das, ja, das kann sein. Aber generell bleibt das Spektrum eigentlich für uns speziell dasselbe, weil wir gehen ja mit der Yacht, zumindest mit dem Yachtmagazin, nicht so sehr in die ganz großen Größen, wo Mega-Yachten. Dafür haben wir ja mit Boote exklusiv wieder ein eigenes Magazin.
Es gab in den letzten Jahren eine unglaubliche Neuerung und Veränderung der gesamten Wasserwelt und das ist das Foilen. Glaubst du, dass wir irgendwann alle auf foilenden Segeljachten unterwegs sein werden?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist eine Entwicklung, die mich selbst über die Jahre sehr überrascht hat, weil das hat angefangen
mit der Motte.
Mit der Motte, genau. Rowan Veal aus Australien hatte damals das erste Flugboot gebaut. Es gab es die schon viel früher bei diesen Speed-Rekorden. Mhm. Da hat man schon gefoilt, aber so richtig kam das Thema eben erst mit den Motten auf. Und da haben wir gesagt, guck mal, ein Boot, was fliegen kann, was abheben kann, das ist ja verrückt. Ja. Mittlerweile fliegen sie mit 60 Fußbooten, fliegen sie rum und mit Katamaranen. Aber das sind schon alles Boote, die sehr, sehr speziell darauf ausgerichtet sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Foil-Technologie tatsächlich mehr Einfluss gewinnt, auch im Yacht-Serienbau, auch von Cruiser-Yachten, hinsichtlich zum Beispiel von Stabilitätsgewinnung, dass eben Yachten zum Beispiel das Rollen, das unangenehme Rollen auf den Vorwinkelkursen, da gibt es bereits solche Systeme, DSS nennt sich das, wo eben diese Rollbewegungen unterdrückt werden. Das gibt es ja auch bei großen Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Solche Sachen glaube ich, dass die Foil-Technologie mehr auch in den Massenmarkt einfließen kann.
Als ich zum ersten Mal auf so einem foilenden Segelboot war, war das für mich wie Motorradfahren auf dem Wasser. Hast du es schon mal erlebt, das Foilen?
Ja, ich hatte schon Gelegenheit, ein paar Mal zum Glück schon. Es ist wirklich erstaunlich, was man da machen kann. Aber es ist ein gutes Gefühl. Es ist wirklich sehr, sehr witzig.
Wie geht's denn jetzt für dich eigentlich weiter? Also was ist, wenn du dann mit dem Test durch bist auf dem Wasser, fährst du ja dann zurück in dein Büro und dann ist die Kür vorbei und dann beginnt erstmal das Schreiben. Wie läuft das dann genau ab?
Also zunächst muss man sagen, das ist ja nicht, wenn wir Boote testen, dann ist ja auf mit Untersegeln und eben diese 3-4 Stunden auf dem Wasser verbringen oder eben auch mehr, je nachdem wie der Wind ist und wie das Wetter ist, gibt es ja noch mehr die Sachen, die wir abzuarbeiten haben. Wir müssen die ganzen Details an Deck, müssen wir nochmal aufnehmen. Wir müssen da auf dem Boot arbeiten, im Hafen zum Beispiel, um eben die Details durchzufotografieren. Wir müssen alles durchmessen, wir müssen alles uns ansehen, wir wollen erfahren, wie die Stauräume nutzbar sind, was da alles reinpasst. Wir sind da halt auch Stunden dann auf dem Boot unterwegs mit dem Maßband und wir gehen da durch alle Details durch. Dasselbe natürlich auch unter Deck, da müssen wir auch ganz viel arbeiten.
Also du hast mir vorher, können wir ja ruhig verraten, schon mal eine Auflistung geschickt. Also da gibt es wirklich Sachen, Stehhöhe, Stauräume, Layout im Cockpit, also was ihr alles dann in euren Tests unterbringen müsst. Ich finde das ganz erstaunlich und finde, dass diese Arbeit, also erstmal muss man wahnsinnig akribisch und genau sein. Und zweitens, macht das dir dann auch noch Spaß oder ist das, ja komm, da musst du halt jetzt durch?
Natürlich, das macht mir viel Spaß. Und ich habe ja einige Boote schon in meinem Leben getestet. Mittlerweile darf ich auf ein gewisses Know-how zurückgreifen, das mir erlaubt, diese Sachen vergleichend einzuordnen. Das macht die Arbeit umso interessanter, wenn man eben Konzepte und Detaillösungen vergleichen kann mit anderen Marken, wie die das machen. Das ist sehr spannend. Und wenn wir auf den Booten sind, da gibt's ja viele Sachen, die vom Standard sind, aber auch eben als Option mitgeliefert werden. Das müssen wir alles ausklabüsern, weil diese Sachen dann oftmals auch in die Segelperformance mit einfließt. Das müssen wir dann in Relation setzen.
Aber dann, wenn du alles durchgerechnet hast, fährst du irgendwann wieder zurück nach Hause oder ins Büro und fängst dann an, Bilder auszuwählen, dann, ich weiß gar nicht, erstellst du dann selbst auch das Layout, musst du das machen, dann musst du den Artikel schreiben, dann beginnt ja die richtige Arbeit.
Ja, genau. Also dann ist der lustige Teil ist dann leider vorbei und wir befinden uns dann auch schon wieder im Büro. Dann geht das so, dass wir die Bilder kriegen erstmal von den Fotografen. Die machen ja ganz viele Bilder. Die meisten Fotografen.
Hunderte.
Ja, Tausende teilweise. Also die schießen dann schon mal irgendwie 1000 oder 2000 Motive durch. Das ist die Folge der digitalen Fotografie. Die halten einfach drauf und schießen los. Aber sie müssen uns etwa 150 Motive jeweils anliefern. Für einen Yachttest zum Beispiel jetzt. Im Speziellen. Und daraus bedienen wir uns dann. Dann machen wir in der Regel erstmal eine Galerie, eine Testgalerie. Wir wollen den Leuten sagen, guck mal, wir haben dieses neue Boot bereits getestet. Wir waren da schon drauf. Ihr dürft euch freuen. Der Yachttest erscheint dann in der und der Ausgabe. Und hier gibt's dann schon mal die ersten Bilder vorab, dass man sich so ein bisschen am Bild machen kann.
Ja, super.
Das machen wir. Das sind so diese Online-Geschichten, die wir als Teaser auch einsetzen für einen Yachttest. Und dann geht das weiter, dass wir eben aus dieser Flut von Bildern ein paar spannende Motive dann auslesen müssen. Das machen wir selbst. Und dann geben wir das in die Grafik, also die Layouter, die dann unseren Layout erstellen. Und das machen wir dann in Zusammenarbeit. Wir sagen dann eher von der Redaktion aus, wir wollen das und das wollen wir zeigen. Und die Layouter sollten das dann umsetzen.
Okay, und dann sagst du auch, wie viele Zeilen du brauchst?
Nein, das ergibt sich durch die Seitenanzahl meistens. Wenn ich dann zum guten Schluss, wenn ich alles vollgeschrieben habe, nicht mit dem Platz klarkommen kann, weil es zu wenig Text ist oder vielleicht auch zu viel Text, dann können wir immer noch mit den Layouts ein bisschen ein bisschen arbeiten. Genau.
Du bewegst dich damit natürlich in der Öffentlichkeit, ja, tue ich ja mit diesem Podcast auch und auch mit vielen anderen Arbeiten. Und es gibt immer wieder Feedback von Menschen, die uns hören, sehen oder lesen. Was kriegst du für Feedbacks auf deine Tests?
Oh, ganz unterschiedlich. Ja, wir kriegen ja auch viele Zuschriften von Lesern, die vielleicht mit gewissen Einschätzungen unsererseits nicht einverstanden sind. Dass sie sagen, oh, da, wir haben das Boot gechartert oder wir haben sogar das Boot gekauft und wir sind jetzt da überhaupt nicht derselben Meinung. Bei uns war das und das falsch oder bei uns war das gerade gut, was ihr bemängelt habt. Das gibt schon immer wieder, dass da die Leute nicht derselben Meinung sind. Ich finde, das ist auch kein Fehler, weil wir können ja gegenseitig von den Erfahrungen auch profitieren.
Mhm. Unbedingt.
Vielleicht wissen die Leser, die das lesen und auf dem Boot sich schon Zeit zugebracht haben, die sehen vielleicht Dinge, die wir nicht gesehen haben. Und das nehmen wir dann sehr gerne zur Kenntnis und versuchen da auch unser Wissen immer ein bisschen aufzumöbeln, sage ich mal.
Würdest du sowas dann auch in einen neuen Artikel einbauen oder schon, ne?
Absolut, absolut. Ja, es geht ja um die Bewertung des Bootes und nicht um Hintergrundinformationen, wer jetzt zu dem Boot gut steht oder wer weniger gut zu dem Boot steht.
Was ist dein nächster Test?
Mein nächster Test ist in Südfrankreich, im März, Ende März. Da werde ich die Jeannot Sun Odyssey 350 testen.
Ah, schön.
Das ist ein neues Einsteigermodell von Jeannot und deswegen auch eben auch für unseren Markt ist das ja ein wichtiges Boot.
Mhm. 35 Fuß?
35 Fuß, ja. Stand jetzt als Weltpremiere in Düsseldorf.
Mhm. Ja, habe ich gesehen.
Viel beachtet, da waren viele Leute immer drauf. Ja, genau. Das kriegen wir jetzt exklusiv vorab für einen Test zur Verfügung und da freue ich mich drauf.
Südfrankreich ist für dich Mittelmeer oder eher Richtung Biarritz?
Das ist, also ganz konkret ist das in IR.
In IR, ach herrlich.
Ja, in der Nähe von Toulon, ja, ganz genau. Ja,
wunderschön. Michael, ich würde sagen, du hast einen Traumjob, würdest du das auch sagen?
Ja, absolut, klar, es gibt immer viel zu tun. Es wird uns nie langweilig, das Thema ist gut, wir haben immer mit Booten zu tun, was mir wirklich gefällt. Und ich habe damals als junger Kerl, hatten wir ja die Yacht abonniert. Wie gesagt, mein Vater war ein sehr begeisterter Segler und hat die Yacht abonniert. Und ich hab immer diese Menschen gesehen, die da Harald Schwarzlose und Michael Naujok, die da diese ganzen Boote testen konnten. Und ich hätte mir ja nie träumen lassen, dass ich das auch mal machen werde.
Ja.
Dass ich quasi genau diesen einen Job mal kriegen kann.
Ja, und so wie der Naujok damals, bist du halt jetzt der große Tester. Und ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch, dass wir ein bisschen Einblick gekriegt haben, wie deine Tests oder eure Tests ablaufen. Und wünsche dir viel Erfolg bei den nächsten Tests.
Vielen Dank, Tim. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.